Hier durch?
Ja.
Okay.
Dr. Christian Zicker, Kurator im Deutschen Museum, und ich sind auf dem Weg zum Aufzug. Wir wollen ins Depot, also eines der Lager, in dem die Objekte, die das Deutsche Museum sammelt, aufbewahrt werden. Das Depot, in das wir heute unterwegs sind, liegt direkt unter dem Museum im Keller. Dort empfängt uns ein Kollege von Christian Zicker.
Hallo.
Hier sind wir.
Hallo.
Hallo. Hier stehen super viele große Schränke mit Schildern drauf, Schubladen, viele Geräte. Sieht ein bisschen teilweise aus wie in so einer Werkstatt. Ah, hier ist es?
Ja.
Das ist es. Okay. Oh, das ist aber viel. Das ist unverpackt, ja. Kann man das auspacken?
Ja.
Auf mehreren Europaletten verteilt stehen drei kühlschrankgroße Geräte. Ich habe noch keine Vorstellung davon, was genau das ist.
Da ist jetzt so ein Vlies drüber. Wahrscheinlich, damit es vor Staub geschützt ist,
ja,
oder?
Ja. Mhm.
Christian Zicker und ich machen dem Namen dieses Podcasts alle Ehre und packen die Geräte aus.
Okay, ich versuche das mal zu beschreiben. Also wir haben hier einen, ich würde mal sagen, Stahlkasten. Der ist fast schon quadratisch und relativ hoch, steht senkrecht. Und innen drin ist ein großer Zylinder aus Metall und einige Kabel und Röhren. Und die führen nach außen zu, auf der Außenseite des Kastens sind so Messanzeiger.
Mir sagt das jetzt erstmal gar nichts, aber zum Glück habe ich ja Christian Zicker dabei.
Das ist hauptsächlich ein Verstärker, und zwar ein Maser-Verstärker.
Mhm.
Und der verstärkt das reinkommende Signal, das Mikrosignal, das von der Antennenanlage kommt, um das circa 10.000-fache.
Okay, Maser, Antenne, Signal verstärken. Vielleicht wollt ihr ja mal raten, in welche Welt wir in dieser Folge abtauchen. Ich gebe euch noch einen Hinweis, und zwar Christian Zickers Fachbereich, in dem er als Kurator tätig ist. Er ist...
Ich bin hier Kurator am Deutschen Museum und bin für die Astronomie verantwortlich.
Genau. In dieser Folge geht's ums Weltall. Und da ist Christian Zicker wirklich Experte. Er macht einen entspannten, sympathischen Eindruck. Er hat kurze graue Haare, ein breites Grinsen im Gesicht und trägt einen dunkelblauen Hoodie. Und er war sogar schon als Kind oft im Deutschen Museum.
Also mich hat das schon immer begeistert. Ich habe auch als Kind schon so ein paar Sachen, die habe ich im Deutschen Museum gesehen, habe ich sie daheim nachgebaut. So.
Echt?
So Schilfboote. Ganz anders, nichts Technisches.
Das Gerät, vor dem wir gerade im Depot stehen, ist dagegen ziemlich technisch und ziemlich krass. Es hat nämlich unser komplettes Verständnis vom Universum verändert.
Herzlich willkommen im Deutschen Museum. 3, 2, 1.
Ihr hört Unboxed, Stories ans Licht gebracht. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und in diesem Podcast nehme ich euch mit in das Leben von ErfinderInnen und EntdeckerInnen, die etwas verändern wollten, die einen Traum hatten. Ich erzähle euch die Geschichten, die in den Museumsstücken schlummern. Und ich treffe die Menschen, die die Objekte und deren Geschichte für die Nachwelt erhalten, die KuratorInnen des Deutschen Museums. Und mit dieser ersten Folge fangen wir beim Anfang an. Und ich meine... ganz am Anfang. Denn am Anfang des Universums, beim Urknall. Bevor es wieder ins Depot und zu den Geräten dort geht, will ich euch erstmal jemanden vorstellen. Arno Penzias oder Penzias, wenn man das Englisch ausspricht. Denn der hat unter anderem mit genau diesen Geräten Großes entdeckt. Geboren wurde Arno Penzias in München im Jahr 1933.
Und die Familie waren Juden und haben hier in München gelebt und haben dann auch bald Probleme gekriegt.
Die Rechte von Juden werden in den 1930er Jahren immer weiter eingeschränkt. Am 10. November 1938 werden in der Pogromnacht überall in Deutschland Synagogen in Brand gesteckt und jüdische Geschäfte zerstört. Für die Familie Penzias ist klar, in Deutschland können sie nicht bleiben. Hier steht ihr Leben auf dem Spiel.
Und die Problematik war, sie hatten erstmal keine Papiere. Und dann haben sie ihre Kinder, die haben sie mit dem Kindertransport nach England geschickt. Tatsächlich gab es damals eine Rettungsaktion von Kindern. Und es gab Kindertransporte, die also viele tausend Kinder, gerade Kinder auch jüdischer Familien, die keine Papiere beibringen konnten, aus Nazi-Deutschland rausgebracht haben. Und da ist er mitgefahren, ist tatsächlich, hat er, so wie er es erzählt hat, auch einen Koffer gekriegt, ist in München in den Zug eingestiegen und konnte sich dann noch erinnern, dass er seinem Bruder gesagt hat, jetzt sind wir allein.
Anno Penzias ist da 6 Jahre alt, sein kleiner Bruder ist 4. Die beiden kommen in England in Kinderheimen und Pflegefamilien unter. Anno Penzias und sein Bruder haben aber Glück, ihre Eltern haben es geschafft, Papiere zu organisieren und kommen nach. 1940 emigriert dann die ganze Familie in die USA, um da ein neues Leben zu beginnen. In New York geht Anno Penzias zur Schule, lernt Englisch und beginnt sich für Naturwissenschaften zu interessieren.
Dass er Wissenschaftler fand, das so ein Beruf, wo er gerade als Immigrant gute Chancen hat. Also wo er da sowieso viele Nationen immer eingebunden sind in Forschungsprojekte und so.
Er promoviert 1962 in Physik und arbeitet dann bei den Bell Laboratories. Die haben ziemlichen Fame, vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Das war eine Forschungseinheit der Telefongesellschaft AT&T. In New Jersey, in der im 20. Jahrhundert große Durchbrüche im Bereich Mathematik, Physik, Informatik und Telekommunikationstechnik erzielt wurden. Zum Beispiel zum Laser wurde da geforscht. Penzias interessiert sich für die Radioastronomie. Das ist ein Teilgebiet der Weltraumforschung, in der astronomische Objekte untersucht werden anhand der Radiowellen, die sie aussenden. Das tun sie nämlich. Und die Radioastronomie fängt da, Anfang der 1960er, gerade erst so richtig an. Es ist eine super spannende Zeit. Man weiß sehr wenig und will sehr viel herausfinden. Auch Anno Penzias und sein Kollege Robert Wilson. Der kommt aus Texas und ist genau wie Penzias ein junger Physiker.
Ursprünglich wollten sie eigentlich die Milchstraße durchforsten nach Mikrowellenstrahlung und wollten da rauskriegen, wie die Milchstraße aufgebaut ist. Es gibt in der Milchstraße so Wolken aus neutralem Wasserstoff. Wenn man die kartiert, diese Wolken, dann kriegt man eigentlich eine gute Vorstellung von der Form der Milchstraße.
Und hier kommen wir jetzt wieder zu den 3 kühlschrankgroßen Geräten vom Anfang. Denn die braucht Penzias für das, was er jetzt vorhat. Im Grunde genommen eine Landkarte von der Milchstraße machen. Und die Bell Labs sind der perfekte Ort dafür. Hier steht auf dem Gelände eine Antenne, die 1959 für ein anderes Projekt konstruiert wurde, das ECHO-Projekt. Das waren erste Satellitenversuche. Momentan braucht die Antenne aber keiner mehr. Ihr könnt sie euch wie einen riesigen Trichter vorstellen. Anno Penzias und Robert Wilson haben also Glück.
Und die durften dann die Antenne, die eigentlich ursprünglich für Kommunikation mit Satelliten ausgelegt war, für radioastronomische Zwecke verwenden.
Praktisch. Radioastronomische Zwecke heißt, die beiden Forscher wollen damit Radiowellen aus dem Weltall einfangen. Eben um die Milchstraße zu kartieren. Denn, und da sind wir wieder beim Kern der Radioastronomie.
Jeder Körper sendet im Grunde genommen elektromagnetische Strahlung aus.
Also wirklich jeder. Auch unsere Körper senden Strahlung aus, vor allem Infrarotstrahlung. Mit einer Infrarotkamera kann man das ganz gut sehen. Und dabei gilt, je heißer etwas ist, desto kurzwelliger ist diese Strahlung. Und je kälter, desto langwelliger sind diese Strahlen.
Also ein heißer Körper wie die Sonne zum Beispiel sendet eben mehr kurzwelliges Licht aus. Ja, Licht ist auch elektromagnetische Strahlung. Und ein kalter Körper, der sendet eben Strahlung im nicht sichtbaren Bereich aus. Eben zum Teil Radiowellen, zum Teil Mikrowellen.
Diese Mikrowellen, also die langwelligen Strahlen, die könnt ihr euch schon mal für später merken. Jedenfalls, das ist es, was Penzias und Wilson mit dieser großen Antenne messen wollen. Deshalb bauen er und Wilson jetzt auf dem Gelände der Bell Labs rund um die Antenne eine Messapparatur auf. Und die könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. diese riesige Trichterantenne im Freien. Und am schmalen Ende des Trichters ist eine Hütte, also wie so ein kleiner Schuppen. Und der hat vielleicht, ja, keine Ahnung, ein Drittel der Größe dieser Antenne. So riesig ist die. Und die steht auch, by the way, heute noch auf dem Gelände der Bell Labs. Und in diesem Schuppen sind mit der Antenne verbundene Geräte. Und das sind die Geräte, die heute im Depot des Deutschen Museums sind. Zum einen ein Gerät, das die eingehende Strahlung verstärkt. Die ist nämlich relativ schwach. Das ist der Maser-Verstärker. Von dem haben wir vorhin schon mal kurz gehört.
Der Maser-Verstärker ist erst kurz vorher erfunden worden. Der Maser überhaupt, das war der Vorläufer vom Laser. Das heißt, das war das modernste Messgerät für Mikrowellen, das genaueste, was man damals zur Verfügung hatte.
Okay.
An den Maser-Verstärker sind zwei weitere große Geräte angeschlossen. Das eine kann den sogenannten Cold Load erzeugen. Das ist dafür da, um die Geräte zu eichen. Ein bisschen so wie bei einer Stimmgabel, die immer einen bestimmten Ton von sich gibt. Also zur Kontrolle. Angezeigt und abgelesen werden die Signale dann am dritten Gerät in der Hütte, dem Messgerät.
Dort wird es quasi auf dem Papierstreifen wird es aufgezeichnet. Ja. Der Papierstreifen wird da durchgeführt und je nachdem, wie groß die Intensität des Eingangssignals ist, macht es mehr Ausschlag oder weniger Ausschlag.
Ja, das gibt mir so ein bisschen so Seismographen-Vibes oder wenn, ja schon so ein bisschen, ne? So kleine so Zickzacklinien und dann, wenn Ausschläge sind, dann geht das, dann gibt es halt ja, eine größere Linie.
Okay. Die ganzen Geräte sind aufgebaut und geeicht. Jetzt können Penzias und Wilson loslegen. Und sie machen erstmal eine Testmessung, bevor es überhaupt an die Erforschung der Milchstraße gehen kann. Auf dem Messgerät geht ein Wert ein. 7,2 Kelvin. Diese Temperaturstrahlung misst das Gerät, wenn die Antenne auf eine beliebige Stelle im Himmel ausgerichtet ist. Eine Art Grundrauschen des Himmels. An sich überrascht das die beiden nicht. Denn ihr erinnert euch, alles sendet Strahlung aus. Aber da Penzias und Wilson ja genaue Messergebnisse für die Milchstraße wollen, ist es wichtig zu klären, woher dieses Grundrauschen kommt.
Aber da konnten sie verschiedene Komponenten einfach abschätzen. Ein Kelvin-Rauschen kommt von meiner Antenne. Ja? Und dann noch bestimmte Komponenten kommen aus der Atmosphäre. Und die muss ich abziehen. Und dann bleibt es noch übrig.
Also, was hat es mit diesen 7,2 Kelvin auf sich? Die beiden rechnen also immer weiter von diesen 7,2 Kelvin runter. 3 Kelvin können sie insgesamt zuordnen. Aber am Ende bleiben 4,2 Kelvin übrig. Ein Restrauschen, dessen Quelle sie einfach nicht finden. Und was auch komisch ist, dieses Rauschen scheint von überall zu kommen. Und es geht nicht weg, egal wie sie die Antenne drehen oder was sie an ihrem Setup ändern. Die beiden siedeln sogar ein Taubennest um, weil sie glauben, die Strahlung könnte von Hinterlassenschaften der Tauben in der Hornantenne kommen. Fehlanzeige. Die Strahlung ist immer noch da. Ein Jahr lang versuchen die beiden alles Mögliche. Und dann?
Gab es eben da eine sehr erstaunliche Wendung und zwar ein Riesenzufall. Und der Arno Penzias hat mit einem Kollegen telefoniert.
Das stelle ich mir ungefähr so vor.
Wir wissen einfach nicht, wo dieses restliche Rauschen herkommt. Es ist zum Verzweifeln. Aber irgendwas ist an unserer Antenne. Wir finden die Quelle dieser Strahlung einfach nicht.
Warte mal, da habe ich doch was gehört. Der Robert Dickey in Princeton, der sucht schon länger nach so einer bestimmten Strahlung. Meld dich mal bei dem. Vielleicht ist das, was ihr empfangt, diese Mikrowellen-Hintergrundstrahlung.
Ich muss euch also noch einen Physiker vorstellen. Robert Dickey. Der ist damals auf der Suche nach Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. Er will nämlich damit herausfinden, wie das Universum entstanden ist. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich sofort, ah, ja klar, der Urknall. Das Ding mit dem Urknall ist, damals ist man sich in der Wissenschaft noch alles andere als einig, dass es den gab. Dazu könnten wir locker eine komplette Folge machen. Wenn ihr tiefer da eintauchen wollt, findet ihr einen Link dazu in den Shownotes. Aber ganz vereinfacht ist es damals so. In der Wissenschaft gibt es zwei Lager. Die, die sagen, das Universum war schon immer da. Und die, die sagen, es ist irgendwann entstanden. Und beide Lager suchen nach Hinweisen, die ihre Modelle unterstützen. Eine Sache, die man damals schon weiß, ist, die Galaxien im Universum bewegen sich immer weiter voneinander weg. Das Universum dehnt sich also immer weiter aus. Und dann das Pro-Urknall-Lager im Umkehrschluss so.
Naja, wenn sie sich jetzt von uns wegbewegen alle, dann müssen sie irgendwann näher zusammen gewesen sein. Und wenn man das dann zurückrechnet, dann waren sie irgendwann auf einen Punkt zusammengeschrumpft. Und dann kam in den 30er und in den 40er Jahren die Theorie auf, dass wenn das zusammengeschrumpft ist, müsste es auch sehr heiß gewesen sein am Anfang.
Dieser Meinung ist auch Robert Dickey. Wenn das tatsächlich so war, dass alles irgendwann auf einem Punkt gewesen ist, dann muss dieser Punkt sehr, sehr heiß gewesen sein. Und als sich dieser Punkt durch die gesamte Hitze schlagartig ausdehnt, eben beim Urknall, dann wird diese ganze kurzwellige Strahlung freigesetzt. Und je weiter sich das Universum ausgedehnt hat, desto mehr hat sich diese Hitze, diese Strahlung abgekühlt und wurde eben irgendwann zu einer kalten, langwelligen Strahlung. Mikrowellenstrahlung. Aber trotzdem, so die Theorie, könnte diese Strahlung vielleicht noch messbar sein. Wie so ein Nachhall des Urknalls. Was für die Urknalltheorie sprechen würde. Dickey, dem man mit seinen Annahmen im Nachhinein vereinfacht gesagt ins Pro-Urknall-Lager einsortieren könnte, macht sich also an die Arbeit. Er will diese Strahlung suchen. Auf dem Dach seiner Uni steht sogar schon die Antenne.
Die waren tatsächlich gerade dabei, ein Experiment aufzubauen, um den Mikrowellenhintergrund zu messen, ganz gezielt. Also ganz gezielt dieses Restrauschen zu messen.
Also eine Strahlung, die immer da ist, immer im Hintergrund und die von überall kommt. Kommt euch das bekannt vor? Ja, Arno Penzias auch. Der ruft Robert Dickey jetzt an und sagt,
hey, ich glaube, wir haben zufällig das gemessen, wonach du suchst.
Und da gibt es dann den legendären Ausspruch, wo Robert Dickey dann das Telefonhörer aufgelegt hat und seinen Leuten gesagt hat, ja, man ist uns zuvor gekommen. We were scooped, so. soll er gesagt haben.
Stelle ich mir wahnsinnig frustrierend vor. Dickey und sein Team besuchen Penzias und Wilson und sie stellen fest, die Messungen der beiden passen wirklich sehr gut zu ihren Berechnungen. 1965 veröffentlichen Robert Dickey und sein Team dann einen Artikel über die von Penzias und Wilson gefundene Strahlung. Damit bricht ein neues Zeitalter der Astronomie an. ForscherInnen auf der ganzen Welt sind begeistert und versuchen, die Experimente zu wiederholen und zu bestätigen. Der Hype um diese Entdeckung ist auch deswegen so groß, weil ja längst nicht alle in der Wissenschaft an die Theorie des Urknalls geglaubt haben. Also, by the way, zum Beispiel auch Albert Einstein nicht. Jetzt gibt es handfeste Hinweise, dass die Urknalltheorie stimmt. Dank Mikrowellenhintergrundstrahlung. 1978 wird diese Entdeckung dann sogar mit dem Nobelpreis in Physik geehrt. Und der geht nicht, wie man vielleicht denken könnte, an Robert Dickey und sein Team, sondern an Arno Penzias und Robert Wilson. Penzias hat dazu einmal gesagt, die meisten Leute bekommen den Nobelpreis für Dinge, nach denen sie gesucht haben. Wir haben ihn für etwas bekommen, das wir loswerden wollten. Diese Ehrung klingt im ersten Moment vielleicht komisch, aber der Preis wurde eben nicht für den Durchbruch in der Urknalltheorie, sondern die Entdeckung der Mikrowellenhintergrundstrahlung verliehen.
Dafür, dass Penzias und Wilson da so akribisch waren mit ihren Messungen und dass das ganz außerordentlich ist, dass jemand nicht irgendwie aufgibt, sondern dass er ein Jahr lang versucht, diese eine Rauschquelle wirklich zu identifizieren. Und das war wirklich eine technisch große Herausforderung, das so klar zu identifizieren und dann zu sagen, nein, es ist wirklich nicht irgendein Rauschen von der Apparatur, es ist wirklich nicht ein atmosphärisches Rauschen, es ist wirklich nicht der Erdboden. Ich nehme das ernst. Und diese Messung wirklich ernst zu nehmen, das wurde wohl honoriert von dem Nobelpreiskomitee.
Arno Penzias ist 2024 verstorben. Dass er aber sehr genau war, das hat Christian Zicker auch schon einmal selbst erlebt.
Er war tatsächlich mal im Deutschen Museum, hat seine Apparatur angeschaut Und es war eine sehr nette Unterhaltung. Also wir sind dann vor dem Exponat gestanden. Er ist schon Physiker irgendwie, weil er hat sich dann schon an gewissen Dingen, hat er gesagt, naja, das Kabel wäre ein bisschen falsch und das und so. Er ist schon Physiker, man merkt, dass er immer noch auf die Richtigkeit der Anordnung und dass das wirklich Hand und Fuß hat. Und er ist genau, akribisch.
Es war übrigens auch Arno Penzias, der dem Deutschen Museum die Geräte hat zukommen lassen.
Ein Vorgänger von mir, der Professor Jürgen Teichmann, der die Abteilung vorher geleitet hat, zusammen mit Gerhard Hartl. Die haben damals die Ausstellung 1992 gemacht.
Damals ist die Astronomieausstellung im Deutschen Museum neu geplant worden.
Der hat bei Penzias nachgefragt. Der wusste, dass er aus Deutschland kommt, aus München, und hat danach gefragt, ob man nicht die ein oder andere Schraube oder was von dieser Apparatur noch hat. Also eher so vorsichtig angefragt, weil er gedacht hat, naja.
Jürgen Teichmann bekommt erstmal keine Antwort. Aber ein paar Wochen nach seiner Anfrage klingelt plötzlich das Telefon.
Und dann bekam einen Anruf vom Flughafen, und da hieß es, naja, sind also sehr viele Gerätschaften angekommen. Man wüsste auch nicht, was das ist.
Das muss man sich mal vorstellen. Man fragt nach einer Schraube und bekommt die gesamte Apparatur. Aber das ist natürlich auch gut für euch. Denn jetzt könnt ihr euch die gesamte Apparatur ansehen, die der Urknalltheorie zum Durchbruch verhalf. Und nicht nur eine Schraube. Fotos dazu findet ihr unter dem Link in den Shownotes. Das war Folge 1 von Unboxed – Stories ans Licht gebracht. In der nächsten Folge erzähle ich euch die Geschichte von Melli Bese. Die hat einen großen Traum, Pilotin werden. Und für diesen Traum setzt sie ihr Leben aufs Spiel. Unboxed – Stories ans Licht gebracht ist eine Produktion von Kugel und Niere für das Deutsche Museum. Vielen Dank an Christian Zicker für das Interview. Redaktion Johanna Bowman und ich, Lisa-Sophie Scheure. Sounddesign Simone Hundrieser. Executive Producer Kugel und Niere, Anna Bühler und Elisabeth Fee. Executive Producer Deutsches Museum, Annette Lein, Denise Hanack und Carola Dahlke. Die Entwicklung dieses Podcasts wurde ermöglicht durch die Commerzbank Stiftung. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheure und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.